Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Hausegarage in Auweddischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee mit einer grossen Auswahl an Lagerfahrzeugen, wie zum Beispiel der neue Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Hausegarage.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute ein Gespräch mit dem Felix E. Müller. Er war langjähriger NZZ am Sonntag Chefredakteur und hat jetzt gerade wieder ein neues Buch geschrieben unter dem Titel «Abschied von der Zukunft. Die Endzeitstimmung der jungen Generation und was sie bedeutet». Mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde Roger Schawinski. Bei mir ist der Felix E. Müller. Er ist eigentlich Gründer und langjähriger Chefredakteur von der NZZ am Sonntag, schreibt hier und da wieder ein Buch, hat wieder eins geschrieben mit 112 Seiten, genau wie das vorherige, auch 112 Seiten. Er schreibt also Bücher auf Ziele genau, ist also sehr überraschend. Es heisst jetzt «Abschied von der Zukunft». Danke vielmals, dass du gekommen bist, Felix. Wer bist du?
Vielen Dank für die Einladung, Roger. Ich bin Journalist, Publizist, Klarinettist, darum haben wir das Stück von Benny Goodman gehört. Mhm. Ich bin Alpinist, ich bin Gärtner, ich bin ehemaliger Zunftmeister, ich bin Präsident von einer Privatschule, ich bin Präsident von einem Filmfestival, ich bin...
Unglaublich, überall Präsident mit 71, ist also noch stolz, ich reife Leistung.
Und so.
Aber Chef, ich danke, du bist nicht mehr.
Ich bin Vater von drei Töchtern.
Von drei Töchtern, muss man auch noch sagen. Also gut, wenn man Müller heisst, muss man da dann einen Middle-Name haben. Felix E. Müller.
Ja, das in meinem Fall ist das eigentlich dann fast zwingend worden, weil in den 80er Jahren hat in der Zürcher Politik ein gewisser Felix Müller sein Unwesen getrieben. Der war nämlich Präsident von der Grünen Partei von dem Kanton Zürich.
Unwesen.
Und wo man dann meinen Eltern auf der Straße gratuliert hat über die Vorstösse, die ihren Sohn macht im Kanton, so habe ich gefunden, jetzt muss ich mich hier abgrenzen.
Gut, und für was steht er?
Eduard.
Der Eduard. Also, ich habe deinen Wikipedia-Eintrag gelesen und dort steht, Felix E. Müller ist ein Schweizer Journalist und ehemaliger Handballspieler. Habe ich gedacht, gerade in den ersten Zielen, das mit dem Handball.
Das hat irgendjemand geschrieben.
Hä?
Ich habe es nicht selber geschrieben.
Aber gleich, es steht
ja, ja.
Also du bist also ein grossartiger Handballspieler bei Yellow Winterthur.
Ja, ich würde jetzt sagen, ein mittelgrossartiger.
Ja, ja. Aber immerhin, das ist, ja, glaube ich, Nazi A gespielt und so. Bist du überhaupt ein Winterthur?
Ja.
Und immer noch verwurzelt dort in Winterthur, oder nicht?
Mein Vater lebt noch dort, der, ja, ist jetzt dann gerade 102 Jahre
alt. Nein! Mal. Das heisst, du musst also noch längerfristig planen?
Ja, ich weiss nicht. Ich habe vielleicht mehr gegeben von der Mutter.
Aha, gut. Also du hast ja dann studiert, bist Lehrer geworden, Mittelschullehrer, hast ein Diss geschrieben über den Schriftsteller Fritz Meier. das labyrinthische Ich, Leben und Werk des Schriftstellers Fritz Meyer, ist dann trotz deiner Diss, ist er, glaube ich, nicht zum Weltruhm gelangt, oder?
Nein, nicht, aber immerhin kann man sagen, vor einem halben Jahr, also fast 50 Jahre nach meiner Diss, ist eins von seinen Büchern neu herausgegeben worden im Atlantis Verlag und positiv gewürdigt in der NZZ. Also mit einer gewissen Langzeitwirkung hat das doch etwas ausgemacht.
Aber eben, du hast also das Gefühl gehabt, das ist ganz ein wichtiger Mensch und das ist also von der restlichen Welt nicht ganz so empfunden worden.
Ja. Vielleicht ist das so.
Aber gleich, aber gut. Na, später hast du dann gezeigt, dass du ein Feeling hast für gute Sachen. Bist dann nach den 5 Jahren Mittelschullehrer offenbar gelangweilt gewesen. Hast ja parallel noch deine Diss geschrieben und bist Journalist geworden.
Das ist so. Eines Tages hätte ich an der Uni noch Pädagogik-Vorlesung nehmen, damit ich das Mittelschullehrer-Diplom bekomme. Und eigentlich auf den Stegen zur Aula habe ich auf dem Absatz umgekehrt und habe gesagt, eigentlich will ich das gar nicht.
Okay.
Und in dem Moment habe ich den Entschluss gefasst, nicht Lehrer zu werden. Und dann habe ich gedacht, ja, Journalismus wäre vielleicht etwas.
Okay, und dann hast du gedacht, das muss man nicht lehren, das kann man einfach machen.
Das hat man damals nicht können lehren.
Genau, und dann bist du zu Zürich gegangen, einer Boulevard-Wochenzeitung, politisch rechts. Das hat dir gepasst, hast es dir geschafft bis zum stellvertretenden Chefredakteur. Dann war es Schluss gewesen.
Vielleicht zwei Sachen. Also es war damals natürlich politisch eher links gewesen. Dort haben so Leute wie Jürgen Ramspeck, Margit Sprecher, Roman Brugmann und so haben, geschrieben. Ja, und dann war es fertig gewesen, und zwar aus einem einfachen Grund. Der Tagi hat den Zürich neu gekauft. Das ist ein lästiger Konkurrent geworden. Und hat ihn eingestellt. Mhm. Und diese Meldung habe ich auf dem Weg zur Arbeit im Tram mit der NZZ gelesen. Und darum, als ich dann ausgestiegen bin, bin ich arbeitslos gewesen.
Genau, und da hast du gedacht, ja, hallo, und das ist ja dann, die ist dann eingestellt worden, die Zeitung, und die haben dann Zürichwoche daraus gemacht. Ja. Der Karin Löhn hat dann das weitergetrieben und vor links war dann gar keine Rede mehr gewesen. Bist dann zur Weltwoche gegangen, zu einer früheren Weltwoche, und hast es auch dort über den Kulturredaktor ziemlich oder fast an die Spitze geschafft. Es steht auch bei Wikipedia Chefredaktor AI. Ad interim. Das heisst, man hat dort nicht richtig getraut.
Ja, man hat dann jüngere Kraft. Also ich bin dann, das ist ja dort, die ist in eine totale Krise geraten, die Zeitung. Und auf einmal ist die Chefredaktion, der Ramspeck und der Bechtold, nicht mehr rum gewesen. Und dann, ich war Stellvertreter gewesen, und dann habe ich eigentlich die Geschäfte führen und das Schiffli da versuchen, über Wasser zu halten. Mhm. Und dann haben die damaligen Besitzer gefunden, sie tügen auf eine jüngere Kraft setzen, und haben Fredi Steiger bei der Zeit in Hamburg geholt. Und das ist dann für mich auch ein Signal gewesen, dass ich dort gehe.
Genau, und du bist zu NZZ gegangen, einfach darum, dass wir das noch ein bisschen weiterführen können. Ressort Stadt und Kanton, also eher etwas Randständiges innerhalb von der NZZ. Dort war immer das Inland und die Wirtschaft an der Spitze gewesen. Aber dort hast du dann doch dich können, profilieren, richtig?
Ja, also ich bin zuerst eigentlich als Autor verpflichtet worden.
Was heisst das, einer, den man nicht richtig anstellen
wollte? Nein, das war eine ganz außerordentliche Position damals. Ich konnte für alle Ressorts schreiben. Das hat es noch fast nicht gegeben damals in der NZZ. Und dann hatten sie irgendeine Krise im Inlandressort, im Lokalressort. Und dann haben sie gefragt, könntest du das nicht übernehmen? Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das. Ich habe das erste Mal in meinem Leben Tageszeitung Journalismus gemacht. Und habe aber praktisch fast gleichzeitig anfangen am Projekt NZZ am Sonntag.
Aber da muss man noch sagen, du bist ja damals schon geheiratet mit der Franziska, mhm, Tochter vom ehemaligen Zürcher Stadtpräsidenten Sigi Widmer. Bist da damit Teil vom Zürcher Establishment geworden und da damit in der NZZ natürlich schon sehr wohl gesonnen gewesen, oder?
Ja, nein, Roger, das ist natürlich viel komplizierter gewesen. mein Schwiegervater ist ja bekanntlich bei der Landesring der Unabhängigen gsi, und das ist damals eigentlich in den 60er Jahren noch ist das grosse Gegner gsi von der FDP. Also die FDP hat den Landesring bekämpft. Er hat im 66 die Wahlen müssen gewinnen gegen einen Redakteur von der NZZ, der Ernst Spieri, ein ehemaliger. Also das ist ein relativ nicht ein spannungsfreies Verhältnis gewesen.
Okay. Aber immerhin, das hast du dort gemacht und hast dann eben das Projekt gestartet, NZZ am Sonntag, hast du das, glaube ich, 15 Jahre lang geleitet. Aber etwas hast du nicht erreicht. Du bist zwar dort schon mal endlich Chefredakteur geworden, sehr lang, aber du hast eigentlich Chefredakteur von der NZZ werden. Und du hast einmal sogar erklärt, warum du es nicht geworden bist.
Habe ich das einmal?
Ja.
Weiß ich nicht mehr.
Ja.
Ich bin einmal im, ich bin zweimal im Rennen gewesen, das ist richtig. Allerdings, mir hat das eigentlich wie der NZZ am Sonntag enorm gut gefallen. Mhm. Oder? Da konnte ich etwas total Neues können aufbauen. Ich hatte eigentlich jede Narrenfreiheit fast. Oder? Also ich wollte nicht unbedingt zur NZZ wechseln.
Ja, gleich, aber du hast wählen, weil das ist das Hauptblatt etc. etc. Und hast einmal erklärt, nur mit einem Job in Deutschland kämen wir an, das Beispiel hat er eben, hast du erwähnt, der Friedrich Steiger, dann der Rudolf Matter, in der SRG, der Roger Döweg. Und hast dann geschrieben, dies ist ein Ausdruck des tiefsitzenden Schweizer Minderwertigkeitskomplex Deutschland gegenüber.
Ja, das würde ich nach wie vor unterschreiben. Das ist nicht der blödste Satz, den ich geschrieben habe.
Eben, aber da hast du einen Fehler gemacht, einen Karrierefehler gemacht. Bist du nie nach Deutschland gegangen?
Nein, ich bin in Amerika gewesen.
Genau, und das hat nicht viel. Aber als Korrespondent. Aber einen hast du es nicht erwähnt in dieser Liste. Der Erik Guyer.
Ja, das habe ich ja vor Amerika geschrieben. Aber nicht Nathalie Wappler könnte man jetzt noch erwähnen.
Genau.
Das ist auch so ein Fall, oder?
Genau, aber Erik Guyer hat er das Kriterium erfüllt, dass er in Deutschland irgendwie seine ersten Lorbeeren geholt hat?
Ich bin sicher, dass ihm das nicht geschaut hat.
Aha, okay. Also, dann bist du 15 Jahre geblieben und dann bist du ordnungsgemäss dann pensioniert worden. Wie war es, wo man dich 2017 irgendwie verabschiedet hat?
Ja. Ich habe eigentlich das Pensionieren, finde ich, irgendeinen gespässigen Vorgang. Also, dass einfach irgendwie der Staat oder jemand sagt, es ist jetzt irgendwie fertig. Das hast du da viel besser beim Radio 1, oder? Dich pensioniert niemand.
Nein, ich komme aber keine Pension über.
Vielleicht deine Frau tut dich mal pensionieren, wer weiß, oder? Sie sagt, jetzt ist dann genug.
Aber du hast dich noch voll im Saft gefühlt gehabt.
Ja, eigentlich, ja.
Eben. Und dann hat man dich einfach verabschiedet und tschüss, ja, ciao,
adieu. Ja, ich habe ja 2 Jahre über Pensionierung gearbeitet.
Eben, dann hast du das noch rausgeholt.
Nein, man hat mich gefragt.
Ja, ist gut. Okay, also, das war so ein Karriere. Die grossen Züge haben wir da besprochen, aber wir müssen noch über ganz andere Sachen reden. Machen wir zwischen deiner Musik. Was ist der erste Titel, Felix?
Das ist «Heavenly Club» von den Sotterelles und das ist eigentlich eine Erinnerung. Ich bin an dem, das war Vorband gewesen, an dem legendären Stones-Konzert im 67 im Hallenstadion, wo dann am Schluss die Stühle geflogen sind. Und dann bin ich auf der Ränge oben gehockt als Mittelschüler aus Winterthur.
Und die Hotels waren das Vorprogramm gewesen?
Ja.
Okay.
One time I was drunk and I was going to die. And somehow it took me high. He let me in, but I had to pay something. The kind of the club wasn't high.
Bei mir ist der Felix Müller, der ein neues Buch geschrieben hat, über das wir sicher werden reden im zweiten Teil von dieser Sendung. Jetzt reden wir noch ein bisschen über dich. Du bist ja, wie man gemerkt hat, eine heitere Person, aber vor 25 Jahren hast du ein Schockerlebnis von deinem ganzen Leben zusammen mit deiner Frau gehabt. Luxor. Erzähl ein bisschen darüber, was dort passiert ist, für die Leute, die das nicht mehr ganz präsent haben.
Ja gut, also Luxor ist ja eigentlich durch eine Serie von Zufällen überhaupt so weit gekommen. Ich bin dort bei der Weltwoche fertig gewesen, hatte einen Monat Pause gehabt, bevor ich bei der NZZ angefangen habe. Und dann habe ich das war November, gewesen, grau, oder? Und so. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, du, ich will ein bisschen an die Sonne, ich hätte jetzt Zeit. Und sie hat gesagt, ich könnte da ein paar Urlaubstage zusammenkratzen an der Schule.
Sie war Rektorin von einem Gymnasium.
Genau, in Winterthur, im Reichenberg. Und dann bin ich in das Reisebüro gegangen und gesagt, was gibt es da? Und dann haben sie gesagt, Thailand oder Oberägypten. Und da habe ich gesagt, Oberägypten. Und da sind wir auf Luxor geflogen und haben am Sonntag angekommen, haben einen Ausflug gebucht für den Montag in Hatschepsut-Tempel und sind in das Attentat hier geflogen.
Also ich muss sagen, es war ein Terroranschlag, einer der schlimmsten, mit 62 Toten, 58 Touristen, 36 Schweizer und einige haben überlebt, du und deine Frau auch. Warum und wie?
Ja, das Warum ist natürlich etwas, das einem seither umtreibt, weil man es nicht beantworten kann. Es ist einfach, in dem Moment, als es losgegangen ist, sind wir per Zufall in einem Seitenflügel von dem Tempel gestanden und haben uns zuerst hinter Säulen versteckt. Und nachher sind bin ich...
Hat gehört, es wird geschossen.
Ja, unglaublich.
Hast du sofort gemerkt, das ist ein Terroranschlag?
Ja, sofort. Und dann habe ich irgendeine Lücke entdeckt an der Russenmauer. Da sind meine Frau und ich dort drüber geklettert, dann haben uns dort versteckt. Und dann haben wir 40 Minuten lang eigentlich müssen anhören, wie Menschen umgebracht werden.
Mhm. Wie weit entfernt ist das gewesen? Also relativ nah? Ist das vor euch
passiert? 15 Meter.
Wahnsinn. 20 Meter. Und dann nach 40 Minuten ist irgendwie dann Polizei gekommen oder Militär?
Es ist nie Polizei gekommen und es ist nie Militär gekommen.
Nicht.
Es haben einfach, irgendwann haben die Schüsse aufgehört, weil sie haben niemanden mehr gefunden, der sie umbringen können. Die Attentäter. Und dann haben sie irgendwann einmal den Tempel verlassen und haben einen zweiten Tempel wollen, attackieren. Und dann ist der... Plötzlich hat man eine Stimme gehört, die geheissen hat, Kuni. Und das war der Chauffeur von unserem Bus. Der hat sich versteckt im Bus. Der hat uns gesucht, hat gedacht, seine Reisegruppe sind alle tot. Und die Kuni-Gruppe, das waren wir, gewesen, wir haben überlebt. Und dann sind wir eigentlich wie unter Kriegsbedingungen aus dem Tempel raus geflüchtet. Unfassliche Bilder. Sind in den Bus gegumpelt, sind auf den Boden liegen, unter mir sind tote und sterbende Leute gelegen und man ist irgendwie unter Kriegsbedingungen ist man aus dem Tempel geflohen.
Also man merkt, das ist 25 Jahre her, wenn du das erzählst, das berührt dich immer noch extrem. Denkst du noch viel an das? Oder kommt das immer wieder ob sie oder ist das völlig weg?
Es kommt, also ich würde sagen, es kommt nicht mehr so viel Opsi, aber es kommt immer wieder Opsi, wenn es, sagen wir, Terroranschläge noch mehr gibt.
Ah ja?
Das ist sofort wieder da.
Und hast du das Gefühl, das hat dein Leben auf eine Art und Weise prägt oder sogar verändert? Dass du das Gefühl hast, vielleicht bin ich sogar ein Glückskind, dass ich dort überlebt habe und meine Frau?
Nein, man hat eigentlich mehr Zweifel an sich selber und man macht sich vor allem am Anfang Vorwürfe, warum dass man überlebt hat und die anderen nicht. Das
ja, ist also, wieso? Was für ein Vorwurf kannst du dir machen?
Man hat wie ein schlechtes Gefühl gegenüber den Toten, den vielen, oder? Und sagt, eigentlich ist es fast ungerecht, dass die haben müssen, gehen und man hat überlebt. Also es ist ganz komplex. Ich kann aber nicht sagen, dass unser Leben einfach fundamental verändert hat.
Okay. Bist du noch mal später noch mal nach Ägypten gegangen?
Wir sind dann nach 3 Jahren mit den Kindern gegangen. Die sind ja alleine zurückgeblieben. Sie haben das noch einmal alles angeschaut und dann bin ich nie mehr gegangen.
Also, du hast Themawechsel, du hast eben verschiedene Funktionen jetzt, nachdem du pensioniert worden bist, eben so als Pensionär, wo man die Leute ein bisschen beschäftigen. Du bist Präsident vom Zürcher Filmfestival, ja die NZZ gekauft hat. Also ich war das ja in der Jury, bin unglaublich engagiert gewesen, immer im Kino und an den Veranstaltungen. Die habe ich nicht erlebt. Du bist offenbar nur der Frühstücksdirektor oder Frühstückspräsident. Der Christian Jungen, das ist der, was macht, oder?
Ja, absolut, das ist auch richtig so. Der versteht auch etwas von Film.
Aber was machst denn du?
Ich schaue, dass es mit der Kasse vielleicht stimmt.
Ja, aber die Kasse kommt ja von der NZZ.
Nein, das ist kompliziert.
Nein, aber der Junge, er holt ja das Sponsoring rein.
Nein, jemand anderer dort. Ich schaue, dass es mit den Subventionsgeber klappt.
Ah, mit den Subventionen.
Ich tue mit der Stadtverwaltung oder mit dem Bundesamt für Kultur bin ich im Austausch und solche Sachen machen.
Also das machst du, okay. Ja. Also, Hildegard Schwaninger, sie war People-Journalistin, unter anderem auch bei dem Zürich-Loi und der Zürich-Woche, hat über dich geschrieben, in dem Zusammenhang, Müller ist ja weniger der Glamour-Typ, er ist der sprichwörtliche Zwinglianer, also eher der Bünzli, oder? Ja. Hat nichts zu tun mit Hollywood und so, wo in dieser Filmwelt ist.
Nein, ich bin einfach der Felix Müller.
Ja, aber gleich eben, aber das ist jetzt einfach so ein bisschen. Anders liegt dir doch viel näher, du hast vorher erwähnt, du bist Zunftmeister gewesen von der Zunft Flunteren, also in einer völlig altertümlichen Gesellschaft, wo die Frauen nicht erwünscht sind. Wie geht das mit deinem normalen Verständnis von einer emanzipierten Welt zusammen?
Ja, das ist jetzt einfach die Tradition, die sich ja, wie du auch weißt, anfängt jetzt zu ändern.
Aber nicht bei euch?
Ja, das kommt jetzt eins ums andere.
Meisen ist, glaube ich, vorangegangen.
Meisen ist vorausgegangen.
Also das ausgerechnet die, wo wir das Gefühl haben, das sind die vornehmsten, die traditionellsten, die müssen vorangehen. Und der Felix Müller hat sie in Flunter nicht angebracht, irgendwie ein Zeichen zu setzen.
Nein, das habe ich jetzt gefunden. Das muss ich mir nicht auch noch antun.
Was heisst? Das wäre
ja, der Konflikt, das ist ja dann alles.
Was ist das für ein Konflikt? Wer ist denn da dagegen?
Es hat natürlich sehr viele traditionelle Zäufter, für die das ist das undenkbar, oder? Dass Frauen Mitglied von der Zäuft werden können. Und das fängt sich jetzt an, mit der jüngeren Generation fängt sich das an zu verändern. Und ich glaube, jetzt ist ein Prozess in Gang gekommen, wo klar ist, was das Ergebnis ist.
Nämlich?
Frauen werden am Zäuftleben regulär und als ordentliche Mitglieder von der Zäuft.
Und zwar in allen Zäuften?
Dass wir die eine um die andere
kommen. Und was meinst du, wie lange wird das noch gehen?
Jetzt kommt eine und die andere. Bis die letzte kommt, 15 Jahre.
Also, reden wir doch noch über das, was du sonst noch machst. Du bist ja ein Medienkolumnist geworden bei der NZZ am Sonntag. Warum hat man dich genommen?
Vielleicht haben sie gedacht, einer, der 45 Jahre Journalismus gemacht hat, versteht vielleicht ein bisschen etwas von dem.
Möglicherweise. Aber ist auch möglicherweise eure besondere Beziehung zum neuen Chefredakteur Jonas Breuer. Er ist ja in der Schule gewesen. Alle Breuer-Kinder sind ja bei deiner Frau in der Schule gewesen. Er hat dich immer geholt bei Blick TV, um die Welt zu erklären. Und er hat jetzt dich geholt und man sagt, du bist überhaupt die graue Eminenz dort.
Also, es ist leider einiges unpräzise, Roger.
Das gut, das mal bitte korrigieren. Was ist falsch?
Ich bin nicht unter dem Jonas Breuer Medienkolumnist wurde, sondern vorher.
Ja.
Punkt 1.
Luzi Bernet, aber wo du dann das Gefühl hast, ist sein Nachfolger gewesen, der hat es nicht ganz gebracht.
Das habe ich nicht gefunden. Das hat der Verwaltungsrat vom.
Und was hast denn du gefunden?
Ich habe mich nicht gefragt.
Ja, du bist doch dort voll im Saft.
Nein.
Felix, stell doch dein Licht nicht unter den Scheffel.
Roger, das ist ja ein Mythos, wo der Christoph Mörgeli die Welt gesetzt hat in der Weltwoche. Und man muss nicht alles glauben, was der Christoph
Mörgeli sagt. Das stimmt tatsächlich. Ja. Aber du bist doch jetzt relativ nahe. Und bei der Wahl Breuer hast du dort auch noch eine wichtige Rolle gespielt.
Ich kann nochmal sagen, die Wahl von Jonas Breuer hat den Verwaltungsrat Teilhabe gefällt.
Also du hast überhaupt keine Stimme mehr jetzt dort.
Nein.
Bist ganz unwichtig.
Ich bin unwichtig.
So unwichtig, dass man es fast nicht glauben kann.
Das ist so.
Gut. Okay, wie findest du denn überhaupt jetzt die NZZ am Sonntag? Dein Kind, das muss man noch sagen, das war ein sehr erfolgreiches Projekt gewesen, hat sich durchgesetzt. Es ist viel spät gekommen natürlich, weil die NZZ damals mal zögert hat, oder? Wenn man früher gekommen wäre zu spät kommt, dann bestraft das Leben, hat mal irgendeiner gesagt. Aber ihr habt es dann doch geschafft.
Ja, also die Zeitung war tatsächlich wahnsinnig erfolgreich gewesen, am Schluss. Und ich glaube, in vielem eine Lebensversicherung für das Haus, finanziell.
Ah ja?
Ja.
Und, also dort wird das Geld gebracht und verlochert wird es am anderen Ort?
Ich sage nicht verlochert.
Aber, ja, schon gut. Aber ich sage
verlochert. Ich sage einfach, die NZZ am Sonntag ist dann sehr profitabel gewesen. Und
okay.
Das hat dem Haus wahrscheinlich in der schwierigsten Transformationsphase irgendein finanzielles Fundament gegeben, was möglich gemacht hat, dass man die Transformation weitertreibt.
Okay, die Transformation muss man jetzt natürlich noch weitertreiben ins Digitale. Genau. Da hat man jetzt ja lanciert das NZZ-Magazin, von dem wir am Anfang viel gehört und in der Zwischenzeit nicht mehr. Das funktioniert irgendwie nicht, oder?
Also da bin ich Ros jetzt wenig näher dran.
Ja, aber du bist doch ein Konsument.
Ja, ich lese es nur periodisch. Oder? Und mir fällt natürlich auch auf, dass es ich sage mal, nicht mehr so aktiv bewirtschaftet wird, wie es einmal geworden ist.
Genau, das ist offenbar schwierig, oder?
Was die strategischen Ideen dahinter sind, das weiss ich nicht wirklich.
Wohl, genau. Jonas Breu ist unter anderem geholt worden, muss man noch sagen. Also ich bin auch befreundet mit Jonas Breu, wie du auch. Geholt worden, wie man gesagt hat, er hat digitale Kompetenz und das ist eine von seinen Kernsachen, die er durchbringen muss, da die digitale Welt noch zu fördern.
Ja schon, aber es muss ja dann immer in ein digitales Gesamtkonzept von dem Haus passen, oder? Und das hat ja verschiedene Iterationen schon gehabt in dieser Hinsicht. Im Moment wird ja enorm stark in Deutschland digital gepusht, digital Ding. Also ich weiss nicht genau, wo genau das NZZ-Magazin in die Gesamtstrategie digital von dem Haus passt.
Genau, also offenbar funktioniert es nicht.
Ich habe keine Ahnung.
Ja, ist gut, okay. Also, indem man es nicht mehr merkt, ist eigentlich die Antwort auch okay. Also, du hast mal geschrieben, Schweizer Redaktionen agieren, wenn es um Enthüllungen geht, mit Vorsicht. Es hat offenbar eine Geschichte gegeben, der NZZ am Sonntag, die vorgelegen ist, über den Bundesrat Berset und die ist dann nie erschienen und das ist hin und her und hin und her gegangen. Hast du die Geschichte mal zu lesen bekommen?
Nein, aber man hat mir erzählt, was da drin steht.
Okay, und die ist nicht gekommen. Offenbar hat man Angst gehabt, das gäbe jetzt viel Aufsehen, oder? Was eigentlich noch seltsam ist, wenn man eine gute Geschichte hat zu einem Bundesrat, wenn alles auch stimmt und so, dann ist doch das Beste, was einem Journalist oder einem Chefredakteur passieren kann, Felix, oder?
Es war komplizierter, weil die Geschichte hat noch einen zweiten Teil gehabt.
Genau. Also
der hat, bis jetzt hat noch niemand von dem geredet.
Doch, das ist der Teil Weltwoche, der das Ganze ganz enthüllt genau. hat. Und man hätte ja beide Teile können veröffentlichen. Genau. Entschieden hat man dann beide nicht veröffentlichen.
Ja. Möglicherweise ist der zweite Teil juristisch derart schlecht abgestützt gewesen, dass man es nicht hätte können
riskieren. Ja gut, dann hätte man zumindest den ersten, aber offenbar, nein, offenbar hat man die Unterlagen. Aber gleich, jetzt die ganze Geschichte.
Nochmal, Roger, in dieser Geschichte ist eben gestanden, woher der Christoph Mörgli zu seinen Unterlagen kommt über die Affäre Berset.
Genau, und offenbar ist dort Geld geflossen. Und das war ein kleines Problem gewesen, und das hat man dann nicht mehr. Aber wie ist das, wenn man eine Geschichte tut, auf diese Art und Weise einfach zurückhalten, die eventuell relevant ist für uns? Er ist jetzt gerade Bundespräsident geworden, zwar mit lausigen 140 Stimmen, das Departement nicht verwechseln. Ist vielleicht doch etwas durchgefiltert nach Bern, dass man das Gefühl gehabt hat, es ist besser, wenn er im Departement bleibt, es ist besser, wenn er nicht zu viele Stimmen bekommt und es ist besser, wenn er bald geht.
Ja, also ich kann nicht sagen, ob ich die Geschichte in ihrer Form gemacht habe. Grundsätzlich finde ich, es ist ein journalistisches Thema und man sollte über solche Sachen können schreiben. Mhm. Aber man muss es so machen, dass es juristisch verhebt.
Das ist ja klar, aber ich meine, logisch tut man das den Anwälten vorlegen und so. Und die haben das offenbar gut geheißen. Laut meinen Informationen. Es ist mehr aus anderen Gründen nicht gekommen. Aber wie beurteilst du jetzt, wenn wir jetzt gerade so gemütlich da im Studio sind, so die ganze Situation jetzt bei den Bundesratswahlen und auch bei der Departementsverteidigung, Felix?
Ja, ich glaube, die Schweiz hat ein bisschen vergessen oder hat das nicht gern, dass es natürlich am Ende des Tages in der Politik immer auch um Macht geht. Oder? Und in der Schweiz hört man das nicht gern. Das wird alles so kaschiert und versteckt. Aber es geht um Macht. Die einen wollen Macht und die Grünen wollen auch Macht und die Bürgerlichen wollen Macht verteidigen und behalten. Und das ist jetzt einfach das Element gewesen, wo man gesagt hat, das ist im Interesse der bürgerlichen Parteien, dass man von der Departementsverteilung redet, dass man jetzt die Departement besetzt. Oder?
Das ist, und das haben die durchgesetzt? Also die NZZ hat im Verlauf der letzten Woche gesagt, das wäre wirklich so machiavellistisch, wenn die das würden durchbringen und das würde Konkordanz und dem Kollegialitätsprinzip nicht dienen. Aber sie haben es durchgezogen. Und sie haben es können durchziehen.
Ja, aber ich finde das eigentlich grotesk, oder? Der Vorwurf, machiavellistisch. Sie haben einfach die Stimmen zählt.
Ist
in
der NZZ gestanden?
Ja, das, ich tue auch die NZZ manchmal kritisieren, oder? Sie haben einfach, es geht um Macht am Schluss. Und es ist nicht machiavellistisch, wenn man sagt, Das ist ein Stück Macht, das wir jetzt hier durchsetzen.
Aber zum Thema Macht, eben, es sind ja immer die anderen Parteien, die dann Bundesrat wählen. Und man hat jetzt den Eindruck bekommen, dass die Bürgerlichen die schwächere Sozialdemokratin haben wollen wählen. Boom Schneider, und sie hat sich eigentlich fast schon ein bisschen pubertär bei der Annahme der Wahl gezeigt und so. Ein bisschen ein Huhn, wenn man so sagen darf, etc. Ein bisschen leicht verwirrt und so. Während Eva Herzog, die ist ja knallhart und bringt kaum mal ein Lächeln zustande, die hat man nicht wollen. Das heisst also, es werden nicht die Besten und die Wägsten werden Bundesrat, sondern im Zweifelsfall eher die Schwächeren, oder?
Ja, das hat eine lange Tradition. Das ist so.
Aber oder? Ist das gut in der heutigen Zeit?
Ich glaube schon, weil ja letztlich das Land durch die Verwaltung regiert wird.
Ja, das sollte eben aber nicht sein.
Ja, aber das ist in der Schweiz so.
Also braucht es die Bundesrat gar nicht?
Mal schon, die müssen auch moderieren und sagen, das machen wir jetzt und das machen wir eher nicht. Aber im Kern, in der Substanz, sind eigentlich die Beamten, die liefern.
Also ist das auch sinnvoll, jetzt der Öl-Berti, oder wie er heisst, und ein Auto-Berti, Chef vom Umweltdepartement, mitten in der grössten Energiekrise, die unser Land je gehabt hat?
Ja, ich würde jetzt sagen, man kann mich ja dann fragen, wer hat die Energiekrise angerichtet, oder?
Wer hat sie angerichtet?
Ich würde sagen, vorher ist ja, glaube ich, Frau Sommaruga in diesem Departement.
Hat sie das gemacht? Also,
und noch vor ihr sind andere Sozialisten.
Frau Leuthard, nein.
Frau Leuthard von der Mitte. Also, ich meine, die Krise, die ist...
Ja, aber man hat eben zu wenig schnell auf Erneuerbare umgestellt.
Ja, aber das ist ja nicht das Problem von Herrn Röst.
Nein, aber er wird das jetzt, wo ich, sicher nicht korrigieren in dem Sinn, oder?
Er ist ein ziemlich flexibler Mensch.
Das glaube ich auch. Also, du bist einigermaßen zufrieden mit dem, wie es diese Woche gelaufen
ja,
ist? Oder in der letzten Woche?
Ja.
Okay, also, damit sind wir schon fast bei deinem Thema. Abschied von der Zukunft, heisst das neue Büchlein, das du rausgehst, machen wir zwischen deiner Musik. Was ist der erste Titel?
Das ist California Dreaming von den Beach Boys, eine Erinnerung an unsere Zeit, wo wir in den USA an einem College in den 70er Jahren unterrichtet haben. Und das war eigentlich die Grundstimmung damals in diesem Land, oder? Und Kalifornien war damals das Zukunftslabor von der westlichen Welt.
Und das ist es nicht mehr?
Nein.
Also wenn man sieht, was sich da in der Innenstadt von Los Angeles und San Francisco abspielt, mit all diesen Zehntausenden von Homeless und Kranken und Drogensüchtigen, California Dreaming tönt wie etwas aus der vergangenen Zeit. Ja.
All the leaves are brown, and the sky is gray. I passed along the way.
Bei mir ist der Felix E. Müller, hat wieder ein Büchlein geschrieben. Es heisst «Abschied von der Zukunft, die Endzeitstimmung der jungen Generation und was sie bedeuten». Und das vorherige Buch, «Die kleine Geschichte des Rahmenabkommens vor 2 Jahren», ist auch genau gleich lang oder gleich kurz gewesen, 112 Seiten. Schreibst du einfach immer 112 Seiten?
Ja, aber...
Ist das deine Glückszahl?
Nein. Aber Roger, es kommt nicht auf den Umfang an, sondern auf die Substanz.
Aber genau, auf die Seite, genau.
Ja, das ist so.
Mehr hast du
nicht... Dein innerer Mass.
Das ist dein innerer Mass. Ja. Also gut, der Titel ist interessant, «Abschied von der Zukunft». Erzähl mal, um was geht's?
Also es geht eigentlich um Beobachtung, das ist der Ausgangspunkt vom Buch, von dem einen unglaublichen Pessimismus, wo in der heutigen Zeit vorherrscht. Man kann das in der Kultur sehen, man sieht das bei Filmen, Serien, man sieht es in Büchern, aber auch in der Politik. Und es geht eigentlich immer um den Weltuntergang. Überall ist Weltuntergang angesagt.
Ha, das finde ich jetzt überhaupt nicht. Also, tust du einfach ein bisschen sammeln. Es gibt noch ganz andere Sachen und so. Es geht nicht um den Weltuntergang. Aber du tust ja irgendwie dann herleiten und sagst nach 1945 Optimismus. Und das sehe ich dann irgendwie zusammengebrochen, wo der Club of Rome kam, ist mit Grenzen des Wachstums, wo man gesagt hat, so kann es nicht weitergehen. Zu dort ging alles den Berg ab.
Das ist so.
Nein, das stimmt einfach nicht. Wenn du sagst, die Welt geriet nach 1970 in eine Phase der Stagnation. Der Übergang von einer Industrie zu einer Dienstleistungsgesellschaft in den westlichen Staaten schuf viele Verlierer, von Vollbeschäftigung konnte keine Rede mehr sein. Das ist einfach falsch. Seit den 70er Jahren hat sich der Lebensstandard weltweit oder vor allem in den westlichen Ländern massiv erhöht. Es ist überhaupt nicht vergleichbar mit dort.
Aber Roger, in den 70er Jahren war die Welt in einer ganz grossen Stagflation. Und das hat ja eigentlich der Ronald Reagan und Maggie Thatcher gebraucht, um das zu überwinden.
Ja gut, aber es ist überwunden worden nach einem Wachstum, 80er Jahre, 90er Jahre etc. Die Welt ist doch jetzt besser. Also schau mal, in der Schweiz, ich glaube, das Bruttosozialprodukt pro Kopf ist doch viel höher als 1970.
Aber hast du dann auch schon mal einen Doppelpunkt gemacht mit der Klimajugend?
Natürlich, logisch.
Was sagen denn die? Sagen die genau das, was du sagst, es ist immer besser, es wird immer...
Nein, ich tue nur mal von der Analyse zurück. Wie du das jetzt beschrieben hast, die letzten 50 Jahre. Und dort schon düster, weil Klimajugend ist natürlich kritisch. Aber so kritisch wie du oder so pessimistisch wie du sind sie nicht.
Doch.
Nein.
Doch. Klimajugend kann ja heute sagen, wenn die Welt untergeht.
Nein, das sagen sie überhaupt nicht. Sie sagen, das ist jetzt eben das. In diesem Buch breitest du einen Pessimismus aus, der dein Pessimismus aus. Da schreibst du zum Beispiel, wir haben eine Obsession mit der Vergangenheit. Was heisst jetzt das?
Das ist so. Es wird ja heute, wenn du Politik schaust, dann siehst du, dass alles wird aufgearbeitet. Überall, was immer vorkommt. Wenn ein Haus in der Zürcher Abstadt Haus zum Mohren heisst, dann gibt man einen wissenschaftlichen Studienauftrag, der aufarbeitet, wie es zu dem Namen hat kommen konnte.
Und wieso stört dich das?
Ich sage, es stört mich nicht. Doch. Es ist eine Obsession.
Eine Obsession ist etwas Krankheit.
Eine Obsession ist eine Fixierung. Man ist fixiert darauf, herauszufinden, warum früher irgendwelche Leute schlechte Sachen gemacht haben.
Ja, nein, aber sag ich mal, aber du bist ja einer, der Germanistik studiert hat, Musikwissenschaften, Mathematik. Du sagst, Geschichte beispielsweise ist uninteressant.
Das sage ich doch nicht.
Mal, wenn du sagst, also der Satz, ich tue ihn dir einfach noch mal vorlesen, hast du geschrieben, wer sich pausenlos damit beschäftigt, die Vergangenheit aufzuarbeiten, um auf schuldhaftes Verhalten zu stoßen, dem fehlt die Zeit, sich mit der Gegenwart oder der Zukunft zu beschäftigen. Ebenso wenig einleuchtend erscheint, dass die Lösung des Klimaproblems zwingend nur in einer Rückkehr zu einem ehemaligen Zustand liegt. Was soll jetzt das wieder heißen?
Das heisst, dass ja eigentlich eins von der Hauptrezept von der Klimabewegung und von der Klimatologen ist, dass man sagt, man müssen zurück zu Verhältnissen, wie sie 1950 geherrscht haben. Also alle Schadstoff, CO2-Belastung und so weiter, sagen wir, 1950, das ist es noch gut gewesen. Dorthin müssen wir zurückgehen. Also man geht eigentlich, man schaut zurück und sagt, wir müssen zurückkehren zu einem früheren Zustand. Und man könnte sich ja auch vorstellen, dass man sagt, nein, wir haben eine ganz fantastische neue Technologie, wir können jetzt dann CO2 absaugen aus der Atmosphäre und so Sachen machen. Also das wäre ja vorgeschaut. Das heißt, wir müssen jetzt mit aller Macht schauen, dass wir mit solchen Instrumenten den CO2-Gehalt in der Luft reduzieren können.
Aber
das
Felix,
macht man nicht.
Nein, Felix, das ist ein Unsinn, was du sagst. In deinem Buch steht überhaupt nichts da, dass man neue Technologien einsetzt. Du sagst einfach, wenn man zurückschaut, hat man überhaupt keine Zeit, sich mit der Gegenwart und der Zukunft zu beschäftigen. Und gehst in deinem Buch an keiner Stelle darauf ein, was sich klimatisch zum Beispiel verändert hat, Global Warming in den letzten 50 Jahren etc. und Prognosen für die Wissenschaft. Du gehst gar nicht auf das ein, sondern du sagst, die Ursache von unserem Problem ist Klimabewegung. Und ich sage, die Ursache von unserem Problem ist Global Warming und unser Verhalten in den letzten 50 Jahren, wo CO2-Emissionen explodiert sind.
Ja, das schreibe ich natürlich nicht. Das tut mir leid, Roger.
Ja.
Selbstverständlich gibt es einen Klimawandel. Ich sage nur, eine Diskussion um den Klimawandel und um Gegenmassnahmen in der Terminologie vom Weltuntergang und vom Weltende ist ein Sackgasse, der nicht zu einem Ziel führt. Das ist eigentlich mein Punkt.
Nein, aber das mit dem Weltuntergang, das bringst du. Also, wie alt bist du? Du bist jetzt... Wie alt sind deine Enkel?
Ich habe keinen Enkel.
Du hast keinen Enkel?
Nein.
Drei Töchter und keinen Enkel?
Ja.
Okay, also gut. Also, jetzt, wenn du
sie
Enkel
hast... Sie sind noch jung, weißt
du? Sie sind noch jung, wie alt sind sie denn?
36, 38, 33, 31.
Okay, blutjung also.
Nach heutigen Begriff.
Nein, ist gut. Gut, okay. Also, nehmen wir mal an, du hättest Enkel. Dann müsstest du davon ausgehen, ich habe Enkel, zwei ganz kleine, also 3 und 6 Jahre. Die leben bis 2100, wenn einigermaßen das geht. Im Jahr 2100, nach der heutigen Prognose, wenn es so weitergeht mit der Klimaerwärmung, wird die Hälfte auf der Erde unbewohnbar sein. Oder? Das ist nicht Weltuntergang. Das ist einfach eine katastrophale Situation, mit der sich uns, oder jetzt in dem Fall meine Enkel, müssen auseinandersetzen. Aber da stand nichts von dem in diesem Buch drin, sondern du gehst einfach auf die Klimabewegung los und sagst, die sind nur negativ, die wollen alles nur den Weltuntergang machen, etc. Aber dass man müsste etwas dagegen antreten. Und wenn du eben dann sagst, in dem Satz, dass die Lösung des Klimaproblems zwingend nur in einer Rückkehr zu einem ehemaligen Zustand liegt, das beklagst du. Zu welchem Zustand müssten wir dann kommen?
Ich sage ja, man könnte ja mit ganz anderen Ansätzen Klimaerwärmung bekämpfen.
Eben, aber dann
mit technologischen Ansätzen.
Ja, aber das heisst, dass man dann eben doch wieder den Zustand erreicht, so und so viel CO2, wie es eben 1950 war.
Das ist, ja, aber der Ansatz von der heutigen Diskussion ist doch, Roger, dass man einfach sagt, wir müssen über Verzicht, wir müssen über Rückbau, wir müssen über Abbau, wir müssen über Reduktion zurückkehren zu einem früheren Verhältnis. Oder?
Das ist ein Teil.
Und das ist ja eigentlich eine Rückwärtsfixierung, sage ich dem, oder?
Ja, aber du tust ja...
Wir müssen zurück zu dem, wie es einmal war.
Also du schreibst den Satz, wer ständig die Katastrophe beschwört, der ermüdet das Gegenüber. Wer Einschränkungen in der persönlichen Freiheit per Notrecht erzwingen will, hilft dem politischen Gegner, der in der Tendenz ein Klimaleugner sein will. Also du tust noch Klimaleugner bestärken, sie sollen jetzt sich einfach gegen alles wehren, redest von extremen Massnahmen wie Notrecht. Dabei könnte man unsere Politik generell ändern, und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit. Und da gibt es auch Klimakonferenzen, die zum Teil nicht den Erfolg bringen, den wir uns erhofft haben. Aber der Weg ist klar. Und du sagst, dass er ermüdet, einfach immer darüber zu reden.
Es ermüdet, wenn jemand sagt, übermorgen geht die Welt unter. Und wenn sie übermorgen nicht untergeht,
das dann sagt niemand. Das sagt, doch, das sagt nicht einmal Greta Thunberg.
Doch, die Nein. sagt das.
Nein.
Doch. Klimaforschung kann ja sagen, sagen wir im 2048 sind Verhältnisse so, dass die Erde an einem Kipppunkt, Tipping Point, angelangt ist und von dort an geht es unaufhaltsam bergab. Dann ist fertig. Also da kann man sagen, es ist 2048, 2046, 2041. Irgend so Zahlen werden genannt.
Oder? Aber das weiss man noch nicht genau. Man weiss auch nicht genau, was ein Tipping Point ist und wo der passieren kann. Und der Golfstrom und all die Sachen, wie sich verändern. Man sieht aber die Entwicklung am Nordpol und am Südpol etc. Also irgendwelche Prognosen für die Zukunft lassen sich aufgrund von diesen Entwicklungen machen. Oder du als Alpinist, wo du gesagt hast, wenn du gehst ein bisschen Berge, siehst du das auch zum Teil bei den Gletschern, oder?
Ja, es ist fürchterlich. Darum bin ich ja nicht. Ich bin ja nicht dagegen, dass man den Klimawandel bekämpft.
Nein, du bekämpfst Klimabewegung.
Nein, ich bekämpfe die Klimabewegung. Ich sage nur, die Klimabewegung kämpft mit teilweise falschen Argument und falsche Methoden.
Aber du gehst gar nicht auf das ein. Was soll man denn deiner Meinung machen?
Klimabewegung, ich sage jetzt ein ganz salopp. Es wäre besser, wenn sie sich, statt dass sie sich auf Flugzeugpisten ankleben, würden sie ins Parlament gehen.
Aha, ist das eine Alternative?
Oder? Absolut.
Können wir nicht beides machen?
Absolut.
Sie sind in dem Parlament. Wir haben eine grosse grüne Partei drin, die es vor 20 oder 30 Jahren noch nicht gegeben hat. Wo du schon als Unglück am Anfang, eben, dass du nicht verwechselt worden bist, mit einem grünen Politiker bezeichnet hast. Die sind in dem Parlament, aber es langt noch nicht.
Ja,
dann wird ein Rösti Umweltminister.
Dann sollen sie noch mehr ins Parlament gehen. Das haben die Tochter gesagt. Du bist ein 68er Roger. Die sind ja alle im Parlament. Halbe. Ja, Momol. Also, die sind ja alle im Parlament gegangen, Moritz Leuenberger, und die haben eigentlich das System von innen her versucht zu verändern.
Ja, aber das ist doch die Institution, und das machen sie auch. Und der Glättli, der Bundesrat werden, wird es wahrscheinlich nicht schaffen, aber gleich irgendwann gibt es einen grünen Bundesrat. Aber die Tatsache ist, dass doch erst durch das, was die 16-jährige schwedische Schülerin Greta Thunberg vor ein paar Jahren angezettelt hat, die Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt worden ist und dass man aufgrund von dem mehr an Massnahmen umdenkt. Und von diesen Sachen, ich sage es halt nochmal, kein Wort, sondern du sagst einfach, das ist Dystopie. Dystopie, das heisst, das sind schreckliche Visionen von der Zukunft und das lähmt uns.
Ja, das ist so.
Im Gegenteil, es lähmt uns nicht. Doch, es tut uns aufwecken.
Nein.
Es lähmt dich.
Der Schockeffekt, der verpufft eben, sage ich. Wenn du die 7. Serie über den Weltuntergang mit einem Meteorit auf die Erde einschlägt und dann die Welt ist am Ende und nachher laufen alle mit Fell rum und wohnen die Höhlen. Wenn du das zum 7. Mal gelesen hast, ermüdet dich.
Aber es hat doch immer solche Dystopien gegeben, ist doch ganz klar. Nein. Das ist doch ein guter Stoff von Hollywood und Handmaid's Tale von der Margaret Atwood. Und so weiter. Das sind doch Sachen, die gibt es doch immer. Und das ist auch bei uns. Das hat schon beim Dante angefangen mit seinen göttlichen... das hat es immer schon gegeben. Und auch beim Platon, wo man in der Unterwelt ist. Nein, also, aber dass du das sagst, das lähmt uns, das glaube ich nicht.
Doch.
Das Gegenteil ist der Fall.
Nein.
Und ja, schau doch die Jugend an. Aber tu doch mal die Jugend anschauen heutzutage. Machen wir zwischendurch eine Musik.
Ja.
Dann müssen wir jetzt das ein bisschen durchschnauben. Nein, es hat mich also aufgeregt, dieses Buch. Wirklich.
Aber das tut dir nicht gut. Roger, wenn du dich zu fest aufregst.
Nein, das
in unserem Alter sollte man sich nicht
mehr. Ich habe das Gefühl, eine Zeitstimmung ist nicht bei unseren Jugendlichen, sondern bei dem Felix Müller. Also, was ist der nächste Titel?
Das heisst «Whatever Happened to Us». Das ist von der Tammy Wynette und George Jones. Ein tolles Stück aus der Country-Musik. Und das ist, Country ist ja eigentlich Musik vom kleinen Mann. Und da geht es einfach ums kleine Glück und ums kleine Elend. Und das ist ein Paar, das ein Fotoalbum aus gemeinsamen Zeiten anschaut und sagt, warum haben wir uns eigentlich auseinander.
Ehrlich? Und hat in die Vergangenheit geschaut?
Ja.
Okay.
Looking through this worn out book of pictures,
Bei mir ist der Felix E. Müller, der das Buch geschrieben hat, Abschied von der Zukunft. Noch eine Frage, hast du noch nicht beantwortet. Bist du eigentlich ein Optimist oder ein Pessimist?
Ich bin ein Optimist. Ich glaube eben nicht, dass die Welt untergeht.
Du glaubst nicht? Nein. Ich glaube auch nicht, aber ich glaube, dass man sie sollte verändern. Und du schreibst, die Klimabewegung ist eine zentrale Ursache für diese Radikalisierung. Und ich sage, die Ursache ist nicht Klimabewegung, sondern Global Warming. Eine Veränderung und eine Verschlechterung von der Zustand und vor allem von der Aussichten. Ursachen und Wirkung verwechselst du, lieber Felix?
Nein, nein, ich sage einfach nochmal, man kann nicht ein politische, in unserem System kann man nicht einen politischen Diskurs führen, der sagt, wir müssen jetzt Notrecht einführen.
Man hat doch gar nicht Notrecht. Doch. Man kann ja Gesetze machen, normale Gesetze, die der Nationalrat macht, zum Beispiel Solaranlagen in den Alpen und so. Das Wort erneuerbare Energie kommt in deinem Buch nicht einmal vor.
Ich habe ja nicht ein Buch geschrieben, das gesagt hat, wie man das Klimaproblem lösen soll, sondern ich habe ein Buch geschrieben, das gesagt hat, man soll nicht so pessimistisch sein, weil der Diskurs führt ins Leere.
Ja, aber gleich. Aber man kann nur dann optimistisch sein, wenn man Lösungen sieht. Und wenn du sagst, alle diese Sachen, die dir da sagen, bringen nichts. Natürlich bringen es da
aber etwas. Die Klimabewegung ist doch, die Lösungen sind doch, man verzichtet, wir dürfen nicht mehr fliegen, wir dürfen nur noch kein Fleisch mehr essen, wir dürfen
es ist nicht nur Skifahren,
es gibt keine Kunstschnee mehr in den Bergen.
Ja, man muss sich zum Teil auch einschränken. Ja, das ist ganz, aber du tust das Ganze noch verächtlich machen und sagst,
nein,
das ist galoppierender Moralismus.
Ja, das ist so.
Nein, es ist etwas auf Fakten basierend, auf eine Entwicklung, die nicht gut ist, die muss gestoppt werden. Und dann gibt es eben dann, wenn man das nicht macht, die Tipping Points, wo man es dann nicht mehr korrigieren kann.
Das ist in der Sache, hast du recht, aber wenn ich vom Moralismus rede, finde ich eben, man soll nicht immer in «das ist gut oder böse», «das ist richtig oder falsch», diskutieren. Das ist ein schlechter Ansatz für die Politik und führt zu so Verhältnissen, wie wir sie heute in den USA haben.
Ja, aber gleich, aber wenn du sagst, immer davon reden, ermüde, ich tue es nochmal zitieren, und dann kommen Klimaleugner und werden dann Aufwind bekommen. Also man soll möglichst nicht mehr davon reden, um die nicht noch böse machen, die Doppel.
Nein, ich sage, wenn man so weitermacht, tut man unfreiwillig denen in die Hand schaffen.
Nein, man muss die vielleicht einfach überstimmen oder überzeugen, etc. Also, ich habe jetzt wirklich das Gefühl, die Endzeitstimmung ist bei dir eigentlich vorhanden und eben mit 71 hat man da schon ein bisschen Endzeit-Fantasien.
Ich glaube, du hast schon mal gesagt, Roger, wir alle bewegen uns in die Gegend von der Bedeutungslosigkeit.
Genau.
Es geht eigentlich uns beiden gleich.
Jawohl. Also gut, du bist auch nicht bedeutungslos, du gibst immer wieder mal ein Büchlein raus und so.
Es ist nicht ein Büchlein, sondern es ist ein gut lesbares Buch, wo, nochmal gesagt, es geht mehr um die Substanz als um den Umfang.
Genau, also in einer guten Stunde hat man es durch.
Das ist gut, das ist doch leserfreundlich.
Das ist doch wunderbar. Also danke vielmals. Nochmal der Titel, es heisst «Abschied von der Zukunft, die Endzeitstimmung der jungen Generation, was sie bedeutet», geschrieben vom Felix Müller, mit einer ganz interessanten Vita, wie wir da jetzt erfahren haben in dieser Stunde. Danke vielmals, das kommt. Ist ein letzter Musiktitel?
Das ist nochmal eigentlich ein Country-Titel, «Traveling Soldier» von den Dixie Chicks. Das ist eine grossartige Band. Und das ist eigentlich auch ein grossartiges Stück eigentlich gegen den Krieg. Es geht gegen den Vietnamkrieg da. Und das kann man eigentlich auf die Ukraine übertragen und sagen, wie sinnlos ist der Krieg wirklich?
Gut, also sinnlos ist der Krieg, aber noch sinnloser ist, wenn man im Krieg ist und nicht vorbereitet ist, sich gegen einen Aggressor zu wehren.
Das ist so.
Ja. Okay, das ist auch eine ganz klare Haltung.
Ja, absolut.
Also, das war der Doppelpunkt. Der Doppelpunkt kommt wieder in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Two days past 18, he was waiting for the bus and his army green sat down in a booth. Cafe there gave his order to a girl with a bow in her hair. He's a little shy, so she gave him a smile. And he said, would you mind sitting down for a while and talking to me? I'm feeling a little low. She said, I'm off in an hour and I know where we can go. I cried now.
Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1.
Radio 1 an dem Sonntagmittag. Wir haben ganz wenige Augenblicke vor der 12. Und am 12. gibt es die neuesten Updates, nicht nur aus der Newswelt, sondern natürlich auch vom Sport, vom Ski, vom Wetter und von dem unglaublich kalten, aber so schönen Sonntag.
Music, please.
I love music.
Sie informiert. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.